Ich möchte heute Morgen etwas betrachten, und zwar, wenn man als normaler Mensch in dieser Welt lebt, dann hat man ja manchmal den Eindruck, man ist hier im normalen, dreidimensionalen gefangen. Also man sieht dann nur kurzfristig, was vor Augen ist. Und man muss einfach als Gläubiger beachten, dass diese Welt, die hier vor uns liegt, so nicht geschaffen wurde, sondern da war dazwischen dieses furchtbare Geschehen, das Römer 5, 12 beschreibt, dass der Sündenfall geschah. Das heißt dann auch sehr, sehr eindeutig, in Adam sterben alle. Und dieser geistliche Tod prägt eigentlich alles. Und was wir als Gläubige oft nicht genügend beachtet, ist auch das, dass in dieser gefallenen Erde, wo wir leben, dass drumherum eine Transzendenz ist. Die Bibel redet von drei Himmeln. Einen sehen wir ja, wenn wir rausgucken, die anderen zwei sehen wir nicht. Dass es hier geistliche Bereiche, Quellen hat und dass sogar einer dieser Bereiche von den Finsternismächten teilweise benutzt wird, wo man ja gar nicht drauf kommt. Und ich rede hier von den Himmeln. Das steht in der Regel im Alten Testament, im Hebräischen. Shamayim steht in der Mehrzahl. Im Neuen Testament, Uranus, steht manchmal Einzahl, manchmal Uranus. Der Mehrzahl ist ganz unterschiedlich. Aber die Himmel sind etwas, man hat uns das so beigebracht, auch für die Kinderbibeln. Wenn ein Gläubiger stirbt, dann ist er im Himmel, und viel mehr wissen die Gläubigen nicht, und das ist ein Problem. Weil die Himmel spielen eine ungeheure Rolle auch für unser praktisches Leben, und das möchten wir heute Morgen mal ansehen. Weil immer noch der Hintergedanke, das kam heute ganz stark auch bei Mal auf, es gab mal den Himmel auf Erden, das war das Paradies, das ist vorbei. Jetzt gilt Hiob 14, die erste Verse. Dort heißt es, der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, über einem solchen hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Wir sind geprägt von diesem Sündenfall bis aufs Blut. Und das Leben auf dieser Erde ist nicht mehr himmlisch. Das ist auch nicht paradiesisch, sondern 1. Petrus 1, Vers 24, da sagt die Bibel, und das empfindet der Mensch so. Mir geht es genauso, wenn mir jemand sagt, das kannst du dich erinnern an dieses Ereignis, und ich kann mich erinnern, dann sagt dasjenige zu mir, das ist 11 Jahre her, habe ich einen Schock. Mir kommt es vor wie gestern oder wie vor einem Jahr höchstens. Und da sagt die Bibel, die Folge des Sündenfalls ist, denn alles Fleisch ist wie Gras und seine Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt, seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das heißt, wie empfindet es also, dass dieses Leben nur ein Hauch ist? Wenn ich mir überlege, wie alt ich bin und wie das rumgegangen ist, und da musst du sagen, Entschuldigung, nochmals, wenn Gott Gnade gibt, 10 Jahre, nochmal 10 Jahre, ja, was ist dann? Das geht alles so rasend schnell, wir leben in der Welt und man lebt hier, wie wenn man ewig hier bleiben würde. Und die Bibel sagt ganz klar in 2. Timotheus 3, 1 bis 5, die Sache mit dem Menschen, dass diese Erde nicht mehr der Himmel ist, sondern dass diese Erde eher, ich sage es mal so, ein Unglückstal und ein Elendstal ist, das wird sich noch steigern. Das heißt, je weiter wir in der Endzeit vorangehen, ich gehe mal davon aus, wie alle klassischen Ausleger das auch deklarieren, die Endzeit beginnt in näherem, 48 mit der Gründung des Staates Israel, natürlich hat sie schon vorher begonnen, schon mit der Balfour-Deklaration und ähnlichen Dingen, 1967 ein weiterer Schub in das Böse. Aber jetzt sagt die Bibel, der Mensch der Endzeit, der wird so sein, wie es hier im 2. Timotheus 3, 1 und folgende beschrieben ist. Denn da sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Und dann beschreibt er es. So ist der Mensch. Der Mensch ist einfach unmöglich. Und in der Offenbarung steht dann, dass vor allem 9,21 diese ganze Endzeit von vier, man kann es auch auf fünf ausdehnen, Sünden geprägt sein wird. Einmal der Götzendienst, das steht über allem, und dann sagt die Bibel, Mordtaten, Zauberei, Unzucht und Dieberei. Und das nimmt überhand, das nimmt so überhand, dass diese Erde, sagen wir mal, immer verzerrter wird und immer schlimmer wird. Und das war ja immer so in der Geschichte. Also ich glaube, da erzählt mir nichts Neues. Vielleicht die ganz Jungen ahnen das nicht einmal, weil mit der Geschichte auch nichts mehr gescheites lernt in der Schule, habe ich jetzt festgestellt. Vieles wissen die gar nicht. Da muss ich sagen, gut, okay, ob es gut ist, dass wir alles das, was uns beigebracht hat. Aber wenn ich Kinder frage, die wissen oft gar, ganz viel wissen die nicht. Was? Also entweder, es gibt natürlich nur zweite Möglichkeit. Ich muss noch aufpassen. Vielleicht haben sie auch nicht aufgepasst. möchte ich nur einschränken. 2. Samuel 24, 14. Und da sagt dann David, lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Wisst ihr, der Mensch ist ein Raubtier. Der Mensch, der nicht erlöst ist, ist gefährlich. Wehe, wenn der tun kann, was er will, und wehe, wenn der Teufel ihn noch anstiftet, dann ist diese Erde, also weit entfernt davon, ein Himmel auf Erde zu sein. In dem Psalm 49, 8 steht ganz klar, der Mensch kann nichts tun, einen anderen zu erlösen. Der Mensch kann mir nicht helfen. Aber jetzt sagt die Bibel etwas Wunderbares in 1. Thessalonicher 2, Vers 12, wie Gott, der lebendige Gott, eben doch Erbarmen hat mit diesem elenden Menschenkind, mit dem Sünder. Und er sagt hier, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Gott ruft den Menschen. Schon in 1. Mose 3 heißt es, Adam, und dann kommt der Anruf, wo bist du? Das heißt, Gott will den Menschen bei sich, er will ihn versöhnt, er will ihn gerettet, er will ihn nicht in diesem teuflischen Zustand der Sünde, sondern Gott beruft ihn zu seinem Reich. Und das Reich Gottes hat fünf Erscheinungsformen. Ist ja allgemein bekannt, das ist so einfach. Ich sage jetzt nur mal die zwei letzten. Die zwei letzte Erscheinungsformen ist tausendjährige Reich, wenn der Herr Jesus wieder auf der Erde ist, und die letzte ist der Himmel als Normalzustand. Wenn wir dann in der Gegenwart Gottes sein werdet und sein Angesicht sehet, wenn der Herr Jesus das Licht der Ewigkeit ist. Und vorher, sagt die Bibel, ist halt der Himmel nicht nur zukünftig, sondern ist der Himmel, das ist die dritte Erscheinungsform, inwendig in uns, Kolosser 1, 25 und folgende. Das heißt, dort, wo der Herr Jesus ist, ist immer der Himmel. Das heißt, wir haben nur ein Stück Himmel auf dieser Erde, das ist in uns. Und jetzt kommt das Problem. Wisst ihr, ich habe da volles Verständnis. Ich habe als frisch Bekehrter kein Verständnis gehabt, aber je älter ich werde, sehe ich auch die Probleme, die ein Mensch hat im ganz Natürlichen. In Römer 8, 18 sagt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wisst ihr, das kann man jetzt theoretisch abhandeln. Aber es ist eine praktische Sache, dass du manchmal, wenn du den Dreck und das Elend dieser Welt siehst, dass du dann beginnst, Sehnsucht nach der Ewigkeit zu haben, wo es das alles nicht mehr gibt. Kein Neid, Streit, Hader, kein Leid, keine Krankheit, kein Mord, kein Totschlag, kein Betrug, keine Ungerechtigkeit, sondern wo alles in ungetrübter Herrlichkeit ist, wo es als Hauptproblem nicht mehr gibt, nämlich meine eigene Natur, die ist dann verwandelt durch der Auferstehungsleib, durch die Auferstehungsnatur. Ist dir, und jetzt sagt die Bibel hier, das ist viel mehr wert. Diese Herrlichkeit, der Himmel, ist mehr wert als diese Erde. Und ich habe jetzt schon ein Stück in mir, Christus in euch. Der Himmel ist teilweise in mir. Das ist mehr wert, wie das, was auf dieser Erde geht. Wer gedämmt, darf mir jetzt nicht sagen, das, was auf dieser Erde passiert, ist alles leicht zu ertragen. Man muss nur die Augen zumachen und dann an den Himmel denken. So einfach geht es nicht. Wisst ihr, wenn es so einfach wäre. Sondern wir haben von Gott den heiligen Auftrag, auf dieser Erde zu leben. Und Gott hat eine Anforderung an den Menschen. Schlachter hat es einmal hervorragend formuliert in seiner Schrift. Er hat einmal gesagt, Gott fordert vom Menschen, dass er sich bekehrt. Er gibt ihm aber auch das Recht, dass er sich bekehren darf. Also er fordert es, er gibt ihm aber auch das Recht, dass er sich bekehren darf. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich habe es so schön gefunden, wie er das formuliert. Gott fordert zwar, aber gleichzeitig gibt er mir das Recht, dass ich darf und kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber jetzt passiert das, dann habe ich den Himmel in mir. Dann verändert sich der Mensch normalerweise ganz stark schon bei der Wiedergeburt. Und Hebräer 10, 32, da wird dann beschrieben, die war ja unter starkem Druck, unter Verfolgung, was sich hier für eine Herzensstellung herausbilden kann. Nicht muss. Hängt von Faktoren ab. Aber er sagt hier, erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, der teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben war, teils mit denen Gemeinschaft hatte, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Es ist für mich schon klar mit der Textkritik, die haben das in den Himmeln weggelassen. Wisst ihr, das ist so eine zentrale Bibelstelle, die sagt praktisch, wenn's hart auf hart geht, dann hast du die innere Gewissheit, dass im Himmel vorbei ist. Das ist auch der Grund, warum die als Märtyrer in der Vergangenheit wirklich im Triumph in den Tod gingen. Man muss das nüchtern sehen. Ich bin der Letzte, der noch Märtyrium schreit, aber wenn es gut geht, dürfen wir Gott unendlich dankbar sein, aber wir müssen trotzdem so leben, wie wenn das alles hier nichts wäre. Die Bibel sagt, diese große Hoffnung, wo ein Mensch sogar bereit ist, alle seine Güter zu opfern oder herzugeben, sich klauen, sich nehmen, sich stehlen zu lassen, sich betrügen zu lassen, das letztendlich kann man, wenn man diese innere Gewissheit hat, dass der Himmel wunderbar sein wird und dass dort meine wahre Heimat ist. Matthäus 7, 21. Da geht der Herr Jesus hin, er zeigt das Problem. Der Himmel, Mehrzahl, zeigt er auf. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Der Wille Gottes ist Bekehrung. Der Wille Gottes ist Wiedergeburt. Der Wille Gottes ist Errettung. Gott ist kein Tyrann, sondern er will den elenden Sünder erretten. Er will, dass alle gerettet werden. Das ist der Wille Gottes, ein brennender Wille. Er will den Menschen wirklich retten. Dass der Mensch dann davonläuft, das ist die Tragik. Er läuft einfach davon. Aber das ist der Wille Gottes. Und wenn man jetzt sieht, Offenbarung 21, 22, dann sieht man diese Herrlichkeit des Himmels. Nun ist die deutsche Sprache sicher eine der komplizierteste und auch eine reiche Sprache und trotzdem ist sie nicht reich. Zum Beispiel im Englischen gibt es zwei Wörter, Sky und Heaven. Wenn wir Himmel sagen, dann kann das alles sein. Dann kann es sein, wo Segelflugzeuge sind, das kann sein, da wo die Sonne brennt. Wir meinen manchmal auch da, wo man in der Ewigkeit ist. Viele Gläubige sagen zum Paradies Himmel, ist auch falsch. Beziehungsweise, da kann man noch drüber streiten. Aber Himmel ist was Besonderes. Und die Bibel lehrt, dass der Himmel in drei Erscheinungsformen vorliegt. 2. Korinther 12, 2. Da sagt Paulus hier, er weiß vom Moment, der bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Dort waren Worte, die man nicht mehr fassen konnte. Dort war das absolut Übernatürliche. Das heißt, die Bibel lehrt, dass es drei Himmel gibt. Nun, die andere Religionen lehren, dass es sieben Himmel gibt. Und ich treffe immer wieder Gläubige, die sagen, es gibt sieben Himmel. Und ich sage, Entschuldigung, du bist gerade falsch, du bist auf falscher Adresse. Die Bibel selber lehrt nur drei, sondern die anderen Religionen haben sieben Himmel. Wobei jetzt zum Beispiel die jüdische Kabbala, die sagt, es gibt 390 Himmel. Ein bisschen extrem gefunden. Und Fanny, die Werbung, sagt, was schon Lästerung ist im siebten Himmel mit Knödeln. Das ist, dass der Mensch von nichts zurückschreckt. Aber dieses sieben Himmel, das ist mit Vorsicht zu genießen. Das gehört zur anderen Seite. Die Bibel lehrt drei Himmel. Direkt. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Was ist Himmel? Wisst ihr, wir haben immer die Vorstellung, die man uns einmal eingebläut hat oder die man als Kinder durch die Kinderbibel oder durch Kinderstunde, ich bin nicht kein Mensch der Kinderstunde, sondern des evangelischen Kindergottesdienstes, aber man hat dir da einfach bestimmte Dinge beigebracht. Und da prägt sich das Bild des Himmels. Aber es rentiert sich, wenn man das von der Bibel her genauer untersucht. Das möchten wir tun. In 5. Mose 10, Vers 14 sagt die Bibel, siehe, der Himmel, und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Da sagt die Bibel, alle Himmel, die ganze Erde, die ganze Schöpfung, das ganze Universum gehört dem lebendigen Gott. Wenn wir vom Himmel reden, dann reden wir zuerst mal von dem, was Gott gehört. Das ist schon mal ein ganz zentraler Punkt. Psalm 33,6 sagt die Bibel ganz klar, es gibt viele Parallelstellen, zum Beispiel Sprüche 8, ab 26, wo die Bibel ganz klar sagt, wie Gott es getan hat. Es wurde geschaffen durch den Herr Jesus, durch unseren Herrn. Und die Bibel sagt hier, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht. Haben wir heute Morgen gehört bei der Einleitung. Und das Wort des Herrn ist, hier steht im Hebräischen, Davar, im Neuen Testament heißt es Logos. Das ist unter anderem, noch viele andere Bedeutungen, ein Titel Jesu. Das heißt, er ist der Schöpfer, der im Auftrag Gottes des Vaters durch den Heiligen Geist diese ganze Schöpfung und alles geschaffen hat. Ist herrlich, wenn man das sieht. Aber die Bibel redet schon von aller Himmel, Himmel und sagt, die Himmel sind so, dass sie Gott selber nicht fassen können. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wir haben ja manchmal den Eindruck, der Himmel ist das Unendliche, das Herrliche und da ist halt Gott mit drin. Nö, der Himmel ist geschaffen. Gott selber ist unendlich größer wie der Himmel. Und Gott hat existiert, bevor es einen Himmel gab. Ist uns das klar? 1. Timotheus 6, Vers 16 sagt, Gott wohnt im unzugänglichen Licht, wo nie jemand war. Und Johannes 1, 18 sagt, der Herr Jesus ist der Einzige, der bei Gott, dem Vater, in diesem Licht war. Nämlich als eingeborener Sohn Gottes, der hier aus der sogenannten Präexistenz herauskam, um dann Mensch zu werden. Aber Himmel selber ist geschaffen. Gott hat schon existiert, bevor es einen Himmel gab. Und von daher, jetzt sage ich es mal vorsichtig, darf man vom Himmel nicht zu hoch achten? Man darf ihn nicht zu hoch achten, aber auch nicht zu niedrig. Man möchte ihn einfach biblisch betrachten. 1. Könige 8, 27, 1. Könige ist wichtig. Da kommt das Wort, das nochmal wiederholt. Siehe, die Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Er ist begrenzt. Der Himmel ist so begrenzt, dass er Gott nicht fassen kann. Das muss uns einmal klar sein. Und diese heilige Wohnung in Johannes 1, 18, in 1. Timotheus 6, 16, wo Gott der Vater ist, die haben wir gesehen. Und es ist aber noch nichts ausgesagt, in welchem Teil des Himmels wohnt jetzt Gott? Was ist der Ort Gottes? Was ist Himmel? Wir werden nachher sehen, dass da erstaunliche Dinge passieren. Wir wissen ja, dass die Bibel in Hebräer 8, 1 sagt, der Herr Jesus ist zu Gott, dem Vater, zurück, hat sich neben seinen Sohn gesetzt, um Fürbitte für uns zu tun, um letztendlich unser hoher Priester zu sein. Es ist eigentlich dramatisch, weil wir verallgemeinern den Himmel zu sehr, ohne genau zu gucken, was ist Himmel. Es ist kein Vorwurf, sondern es ist einfach der Mensch, der das so macht. Ich bin auch das Produkt meiner Vergangenheit, wisst ihr, wollen wir doch nicht leugnen. Und manchmal ist es sinnlos, wenn Gläubige sich streiten. Wenn man sich klar wäre, jeder ist das Produkt seiner Vergangenheit, dann muss man sagen, lass uns einigen und lass Friede sein. Weil hier 15, Vers 15, da sagt die Bibel etwas, siehe seinen Heiligen, traut er nicht. Die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Hast du das gehört? Der Himmel ist nicht rein. Die Himmel. Gott selber ist so unendliche Heiligkeit, so unendliche Reinheit, dass etwas Geschaffenes gar nie vor ihm bestehen kann und nie in seiner Gegenwart sein könnte. Das ist auch wiederum der Umkehrschluss, der Beweis, dass der Jesus nie geschaffen wurde, sondern dass er der geborene Sohn Gottes ist. Sonst hätte er nicht in der Gegenwart Gottes sein können. Er ist geboren aus Gott, dem Vater. Nur er war in dieser Ewigkeit. Beziehungsweise Ewigkeit stimmt auch nicht. Es gab einen Zustand vor der Ewigkeit, ewiges Sein. Ewigkeit wurde auch geschaffen, sagt die Bibel. Sondern da gab es einen unendlichen Zustand der absoluten Gegenwart. Das können wir nicht begreifen mit unserem kleinen Hirn. Ich nehme das nur zur Kenntnis, wenn es die Bibel sagt, aber verstehe, sage ich ganz ehrlich, tue ich es nicht. Ja, wieso ist der Himmel unrein, wenn Gott dort wohnt? In 1. Könige 22, 19 bis 23 sieht man eine Versammlung im Himmel. Und ich weiß nicht, ob das alle gelesen haben, in dieser Versammlung des Himmels, da sagt die Bibel, und das ist eine gravierende Sache, da wurde zum Beispiel dann jemand, und zwar da ging es um den König Israels, da wurde über ein Königegericht gesprochen. Also das war wie ein Versammlungssaal. Und 1. Könige 22, 19 sagt dann, ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Einer sagte dies, der andere das. Ich habe das gewusst, dass es im Himmel teilweise Diskussionen gab. Wir haben eine ganz falsche Vorstellung vom Himmel. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Der Herr sprach zu ihm, womit? Und er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und so geschah es. Das heißt, da ist ein Gerichtsort, ein Gerichtssaal, wo Gott durch Engelwesen unter Umständen Gericht über Völker ausspricht. Zum Beispiel im Daniel 10 sagt die Bibel ganz klar, es gibt einen Engel, und es ist kein Lichtengel, über den damaligen Machtbereich Persiens, über Griechenland. Wisst ihr, da gibt es Dinge, über Israel gab es einen, der Michael. Und da gibt es Dinge, die wir nur ahnen können. Wisst ihr, wir tun immer so, wie wir alles wüssten. Aber da gibt es unendliche Geheimnisse. Ich bin überzeugt, dass wir nur staunen werden in der Ewigkeit, wenn wir mal die Himmel sehen, was da wirklich, was das alles bedeutet. Und warum die Himmel jetzt nicht rein sind, hier, du siehst, da hat es auch geschaffene Wesen. Und Hiob 1, 6 bis 12 sagt die Bibel ganz klar, und das ist brutal. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Der Teufel hat immer bestimmte Teil des Himmels Zugang. Das ist unter anderem der Grund der Verunreinigung der Himmel. Das ist auch der Grund, warum Gott die alte Himmel völlig vernichten wird und den neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Um diese Verunreinigung durch den Teufel und durch den Sündenfall auszulöschen. Wisst ihr, das muss uns klar sein. Wenn dann Zeuge Jehovas ist eure Einfall zu mir sagt, er will gar nicht in den Himmel, weil er liebt die Kirche, er will auf der Erde bleiben, dann muss ich sagen, oh, was für ein Unsinn. Wisst ihr, das Problem ist relativ einfach. Diese Schöpfung samt den Himmeln wird vernichtet, die wird ausgelöscht werden von Gott. Immer Feuergericht beschreibt die Bibel. Und es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde. Gott macht alles neu. Ein riesiger Unterschied. Aber der Himmel selber ist an und für sich in sich nicht rein. Und ein Teil des Himmels ist von den Finsternismächten besetzt, beziehungsweise Gott lässt es zu. Sie benutzen ihn. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, da steht das Wort für Bevollmächtigte, gegen die Weltbeherrscher, da steht Kosmokratoren, was ja sinnigerweise inzwischen, da sieht man die Dämonisierung dieser Welt als Kinderspielzeug verkauft wird, nämlich Dämonenfratzen, die heißen Kosmokratoren. Die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Da steht eben Uranus, überhimmlischen. Und dieser Ausdruck ist jetzt nicht so, dass das ein besonderer, sondern das wird in der Regel benutzt wie übernatürlich. Das heißt, da gibt es nicht im Lufthimmel, hier, in dem Normalen, sondern da gibt es eine Ebene, ich würde heute sagen, vielleicht eine Dimension des Himmels, wo die Finsternismächte zu Hause sind, das heißt Engel, gefallene Engel ohne Körper, das sind Dämonen, vom Teufel letztendlich auf uns gehetzt und die greifen die Gläubiger in Luftraum an, in der Transzendenz. Das ist das, warum du zum Beispiel furchtbare Herzenszustände kriegst. Das ist der Grund, warum du letztendlich verzweifelst, warum du in Gedanken angegriffen wirst, bis zur Selbstzerstörung. Das sind diese Finsternismächte. Die wohnen im Himmel, im Luftraum. Und der Himmel, wo du da ein bisschen siehst, wo Segelflieger fliegen, das ist nur das Himmelchen, würde ich mal sagen. Das ist ja gar nichts im Vergleich zu dem, was da dahinter steckt. Und trotzdem kann der Himmel schön sein. Wir hatten jetzt eine Schwester, um uns zu einer Freude zu bereiten, hat sie uns in Sonne Untergang auf der Insel Norderney geschickt. Die Herr hat unsere Download-Seite, gell, und wenn du das so siehst, sagst du, die Welt ist auch schön. Das kann man doch nicht leugnen, oder? Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was dahinter ist. Dahinter ist ein geballtes Potenzial an geistlichen Kräften, die sehen wir nicht. Das ist unser Problem. Du siehst die nicht ganz. Jetzt machen sich natürlich die Gläubigen die ersten Vorstellungen von diesen Dingen. Und da kommt dann große Verführung, geistliche Kriegsführung, wo die Bibel so gar nicht lehrt. Sondern die Bibel sagt in Daniel 10, 12, das ist jetzt die Stelle, wo ich vorher meinte, und das ist ein wichtiger Punkt, dort sagt sie, und zwar da redet ein Engel zu Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Und dann erzählt er wieder vom Engel von Griechenland. Wisst ihr, da siehst du einfach, da ist Transzendenz, da ist etwas. Das sind ganze Machtbereiche, das sind Herrschaftsgebiete, von denen ahnen wir nichts. Wenn du jetzt in der Welt so lebst und sagst, ja, der Himmel und dahinter ist der Himmel, wo ich mal hinkomme, wenn ich sterbe, wenn ich gläubig bin, wenn ich bekehrt bin, sonst nicht. Entschuldigung, dann vereinfachen wir die Sache. Die Bibel nennt es viel genauer, sie beschreibt es viel genauer. Zum Beispiel in Offenbarung 4 und 5 sieht man die Anbetung im Himmel. Wie im Himmel der Herr Jesus als das Lamm Gottes geehrt wird und sein Vater, der ihn gesandt hat. Da siehst du, im Himmel gibt es Herrlichkeiten, aber auch Teufelei. Beides ist im Himmel. Und von daher ist schon klar, dass ich jetzt ein bisschen aufpassen muss, wenn ich Himmel sage. Ich muss eigentlich immer sagen, ich meine jetzt den Himmel, wo Gott ist, oder ich meine den Himmel, wo die Finsternismächte sind. Epheser 4, 10. Und zwar, ich denke, dass man muss es einfach aus dem Gesamtzusammenhang der Schrift sehen. Dort steht vom Herr Jesus, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Mir ist das klar, warum er über den letzten Himmel hinaufgestiegen ist. Er ist nämlich wieder in den Bereich gegangen, wo Gott der Vater in diesem unzugänglichen Licht ist. Und das ist kein einfacher Himmel, das ist kein geschaffener Himmel, sondern das ist die ewige Gegenwart. Das ist ein riesiger Unterschied. Jetzt kommen wir zum Punkt. Jetzt können wir ja sagen, da ist ja Gott weit weg. Psalm 14, 2. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Das heißt, Gott beobachtet vom Himmel aus die Menschenkinder. Und es gibt jetzt nochmal einen gravierenden Unterschied. Bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde, über alles Fleisch, über die ganze Erde, dass der Heilige Geist wie eine Lufthülle genauso um die Erde ist. Vorher hat Gott zum Beispiel, als es um Sodom und Gomorra ging, heißt es, Gott fuhr herunter, um zu sehen, um genauer zu untersuchen, wie die waren. Jetzt ist aber der Heilige Geist ausgegossen über die ganze Erde, über das ganze Universum. Und jetzt ist es so, dass der Herr selber allgegenwärtig alles sieht. Das heißt, Gott hat jetzt durch den Heiligen Geist Sicht. Er sieht, wenn es Milliarden von Menschen gibt, sieht er jedes Herz in der hintersten Winkel, die gelebt haben auf dieser Erde. Das können wir uns nicht vorstellen. Wisst ihr, wenn der Mensch da ein bisschen kommt mit seinem Computer und man sagt, oh, diese gewaltige Speicher. Dann muss ich sagen, weißt du, das ist für ein Schrott im Vergleich zu dem, was im Himmel ist. Und in dem Speicher im Himmel gibt es kein Virus. Es gehört zu dieser Erde. Sondern da ist der lebendige Gott, der hat alles gespeichert, was ich meiner Frau ins Ohr flüstere. Das wird auf den Dächern öffentlich gemacht, im Preisgericht Christi, zum Beispiel bei den Gläubigen, wenn es Sünde war. Ist es vergeben durch Jesu Blut, dann ist es gelöscht. Ach, da wirst du erst froh, dass es ein Mittel gibt, um diesen Speicher zu löschen. Durch Jesu Blut wurde gelöscht. Oder wolltet ihr alles, was ihr je gemacht habt, gesagt habt, gedacht habt, dass das jeder weiß? Also ich nicht. Ich habe immer nur die Hoffnung, dass im Himmel jeder alles vergisst, denn aber trotzdem, es wäre mir recht, wenn nicht alles da wäre. Prediger 3,1, da sagt die Bibel, alles unter dem Himmel hat seine Zeit. Gott hat jetzt in diesem Gefüge, also nochmals, das Gefüge, die Erde, das Geschaffene, der Lufthimmel, drüber dieser Himmel als Kampfgebiet und dahinter nochmals der Himmel, wo Gott im Thronsaal ist und dahinter die ewige, unendliche Zeitlose, das selbst Ewigkeit noch falsch, dieses ewige Sein. Und je nachdem, wie Gott handelt, kommen die Dinge aus der Ebene. Und es ist interessant, wenn man nachher das Epuranos, also diese Überhimmlischen, mal betrachtet, was da alles herkommen kann. Das heißt, dieser Himmel taut auf uns Einfluss. Das werden wir nachher sehen. Die Bibel fordert uns auf, bestimmte Dinge zu tun. Und in Malachi 13 sagt die Bibel, die Himmel sind eine Stätte des Segens, von denen Gott dir, wenn du gehorsam bist, Segen gibt. Matthäus 5,20. Gott hat sich auch mit diesen frommen Leuten auseinandergesetzt. Wisst ihr, man sagt immer, Frömmigkeit ist besser wie Gottlosigkeit. Frömmigkeit, die von Gott kommt, ist unendlich besser wie Gottlosigkeit. Aber Frömmigkeit, die vom Teufel kommt, ist genauso schlimm wie Gottlosigkeit. Und da sagt der Herr Jesus seine große Widersacher, die Schriftgelehrte und die Pharisäer. Schriftgelehrte waren moderne Theologen und Pharisäer waren sogenannte Neo-Orthodoxe. Wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das heißt, um in den Himmel einzugehen, braucht man dieses vergossene Blut Jesu Christi, dieses vollkommene Opfer. Das Blut muss mich waschen, dann habe ich den Eintritt in den Himmel, dann ist die Tür offen. Das ist der zentrale Punkt, das ist auch das, warum wir evangelisieren, dass man die Leute ruft, komm! Johannes 14,6 sagt die Bibel, jetzt kommen wir zum Zentralpunkt, der heute immer mehr in Frage gestellt wird. Und in diesem Punkt wird sich wohl der Endzeitkrieg in der geistlichen Welt ausrichten. Sagt der Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Niemand kann in den Himmel eingehen. Niemand kann in die Welt Gottes des Vaters gehen, wenn er nicht durch den Herr Jesus kommt. Wenn nicht sein Blut meine Sünde abwäscht, wenn nicht er die Wiedergeburt in mir wirkt, wenn er nicht durch den Heiligen Geist in mich einzieht, wenn er nicht das Pfand in meinem Herzen hinterlegt, es gibt keinen anderen Weg. Wisst ihr, heute kommen die Verführer der Endzeit und sagen, alle Religionen sind Weg zu Gott. Das ist einer der teuflischsten Sätze, die je gesprochen wurden. Sondern es gibt bloß einen Weg zu Gott, das ist die Person Jesu Christi. Die Bibel sagt da Lukas 15,7, im Himmel wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Die gucken uns zu, ist euch das klar? Die himmlische Bewohner sehen, was wir tun. Wenn jemand Buße tut, ist da ungeheure Freude, dass jemand Buße tut. Dass jemand, ich sage es einmal so, nachher zu den Bewohnern des Himmels gehören wird. Und darum hat auch der Herr Jesus Matthäus 13, ab Vers 1, dann noch ganz tief ab Vers 11 hat er die Himmelreichsgleichnisse gegeben. Einfach um uns beizubringen, dass das Himmelreich entschieden wird im Herzen des Menschen. Er hat sie ja mit einem vierfachen Ackerfeld verglichen, das man besät. Und er sagt, wenn der Boden in Ordnung ist und die richtige Saat drüber geht, dann wächst es auf, dann kommt es zur Errettung. Und dann kommen wir zu Lukas 23, 43. Da sagt der Jesus zum Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Die Lehrer, die das nicht wahrhaben wollten und diese verirrte Richtungen, die haben dann gesagt, ich sage dir heute, komm, du wirst mit mir im Paradiese sein. Das ist Bibelfälschung. Da steht eindeutig, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das heißt, der Jesus sagt, du bist mit mir im Paradies. Ja, ihr denkt, das Paradies ist im Garten Eden gewesen. Es gibt ein Paradies im Himmel. Ich nenne es einmal mit meinen Worten, das ist kein biblischer Begriff, der Vorhimmel. Das ist dort, wo ich bin, nach Geist und Seele, ohne Auferstehungsleib, in der Gegenwart Jesu. Und oft wird bei Wertungen gesagt, jetzt ist er im Himmel. Ich muss sagen, Entschuldigung, du hast was vergessen, das V-O-R. Er ist jetzt im Vorhimmel, er ist in der Gegenwart Jesu. Aber er ist nicht in dem, was wir unter Himmel verstehen. Der endgültige Aufenthaltsort. Er ist in der Form des Himmels, nämlich im Paradies. Sind wir in Lukas 16, ab 19, wo der Lazarus, wo diese Kluft ist, wo das erklärt wird. Unser Einzug in den Himmel, der wird sein, 1. Thessalonicher 4, 13, wenn die letzte Posaune erschallt, dann werden die Toten in Christus auferstehen, die nicht Gerettete werden nicht auferstehen, sondern die Toten in Christus werden auferstehen, wie die wir leben, werden verwandelt werden im Bruchteil einer Sekunde und werden mit den Auferstandenen zusammen in den Himmel eingehen zum Jesus. Und dann, nach meinem Verständnis, wobei die Zeitabläufe, die sind sag's mal so, nicht so ganz einfach, wird dann das Preisgericht Jesu Christi stattfinden. Das ist der Ort und die Verhandlung, wo wir endgültig voll, ich sag's so, trotz Auferstehung, die letzte Gerechtigkeit für den Himmel bekommen. Da kriegt jeder letzte Gerechtigkeit. Ich weiß nur eines vom Preisgericht, 100%. Das Ergebnis wird völlig anders ausfallen, als man allgemein denkt. Da werden Leute werden mit Krone überhäuft werden, wo du nicht einmal geahnt hast, dass die im Herrn gedient haben. Die völlig unscheinbar waren. Und es werden strahlende, führende Leute, die vorne dran stehen, die werden vielleicht gerade so wie durchs Feuer hindurch gerettet werden. Da kann niemand mehr verloren gehen. Die werden wie durchs Feuer hindurch gerettet werden und es wird nichts übrig bleiben. Wisst ihr, von daher gibt Gott jedem letzte Gerechtigkeit, bevor der Himmel beginnt. Und die Himmelfahrt Jesu, wo er in den Himmel ist, die war in Apostelgeschichte 1,9. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sagt die Bibel. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Da ist er direkt in den Himmel gefahren. Und jetzt sagt den Vers 11, das ist jetzt auch wieder wichtig wegen der Wiederkunft. Ihr Männer von Galiläa, es wart Gläubige, was steht ihr hier und zählt zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel oder in den Himmel auffahren sehen. Er ist in den Himmel gegangen und so kommt er wieder. Und vielleicht müsste da mancher seine Endzeitlehre, auch seine Entrückungslehre etwas revidieren, wenn er das ernst nimmt, was hier steht. Die Bibel sagt, im Himmel gibt es ein Buch, das Buch des Lebens. Lukas 10, 20, das sagt die Schrift, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich habe mal einen Prediger gehört, ich habe schon mal erzählt, das war mir so eindrücklich als junger und Gläubiger. Er ist vorgegangen, hat sich vorgestellt und sagt, ich bin der Bruder, sowieso, ihr kennt mich nicht. Er hat gerne ein bisschen die Leute gereizt. Als nächstes Satz hat er gesagt, gleich werdet ihr mich kennenlernen. Dann hat er als nächstes gesagt, oder davor hat er gesagt, aber im Himmel bin ich bekannt. Ist mir so hängen geblieben. Ja, egal was in meinem und deinem Leben ist, wenn du völlig verkannt wirst, wenn alles nix ist, im Himmel bist du bekannt. Ist doch herrlich, wenn man sagen kann, ich bin im Himmel bekannt. Kolosser 3, 1 bis 4. Weil das so ist, sagt die Bibel, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit, bei der Wiederkunft Jesu. Aber jetzt ist mein Leben mit Christus verborgen in Gott. Das heißt, ein Teil von mir hat durchs Blut Jesu, Hebräer 10, 19 beschreibt es, direkten Zugang. Da ist ein direkter Zugang von mir bis in einen himmlischen Ort. Und das ist nicht der, der durch die Dämonen verschmutzt ist. Das ist der Ort, wo Gott ist. Da haben wir direkten Zugang. Jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig. Da ist auch unser hoher Priester. Hebräer 2, Hebräer 4, Hebräer 7. Da ist unser hoher Priester, der uns vertritt vor Gott, dem Vater, Tag und Nacht. Aber lass mich einmal einfach sagen, wenn ich doch wüsste und glauben würde, uns glauben würde, das Problem, dass ein Teil von mir, das was geistlich innerlich in mir ist, direkt in den himmlischen Örtern zu Hause ist, dass ich praktisch ein Wesen bin, das hier mit dem Körper, der Seele und mit seinem Geist auf der Erde wohnt, das aber ein Teil von mir direkte Verbindung zum Himmel hat, ein Teil von mir ist im Himmel. Ich kann es nicht in Worte fassen. Wir müssten uns doch anders benehmen, wenn wir wirklich glauben würden, dass ein Teil von uns im Himmel ist, oder? Ihr begreift, was ich meine. Wir leben, wie wenn der Himmel uns nichts ergehen würde. Wir leben, wie wir nicht in die himmlischen Orte versetzt werden. Das ist einfach das Teuflische, dass der Treiber, der Teufel, diese irdische Dinge durch diese Heerscharen, die in dem einen Teil des Himmels sind, in der Transzendenz, auf uns einwirken lässt. Jetzt kann man wieder philosophisch drüber sagen, warum hat man Satelliten in den Luftraum geschossen und warum kommen über diese Satelliten jetzt fast alle Informationen zu uns? Ja, wer da die Finger dazwischen hat, da brauchen wir nicht überlegen. Und diese ganze Medien verseuchen die ganze Welt und die ganze Gläubige. Das ist ein Drama, ist ein Dauerspiel. Aber wenn wir glauben, dass wir mit ihm in den himmlischen Orten sind, dann müssten wir eigentlich anders leben. Philipper 3,20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Da steht Politeuma, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und zwar, da steht das praktisch auch Politik, soll ein Gläubiger Politik treiben. Ja, im Sinne von betet für die Stadt, sucht ihr Bestes. Betet, dass sich die Leute bekehren. In dem Sinn Politik treiben. Aber unsere wirkliche Politik ist im Himmel und nicht hier. Mein Bürgerrecht ist im Himmel. Da merkst du, irgendwo ist auch bei den Gläubigen im Denken ein bisschen was durcheinander gekommen. Das Irdische hat Übermacht bekommen. Das Irdische ist wichtig. Ich bin auf dieser Erde nur einmal in meinem Leben, um hier mich zu bewähren. Hier habe ich die Gelegenheit, mich zu bekehren. Ich habe hier letztendlich die Gelegenheit, das Reich Gottes inwendig in mir zu haben. Ich kann hier Gott dienen, aber es geht vorbei und dann kommt die Ewigkeit. Beziehungsweise dann kommt die Frage, was dann später auch im Himmel sein wird. Aber jetzt schon wirkt der Himmel auf mich ein. Epheser 2,19, ich denke, ist auch wichtig. So seid ihr noch nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenosse. Entschuldigung, ich bin Hausgenosse Gottes und ihr auch. Jeder Wiedergeborene ist ein Hausgenosse Gottes, ist euch das klar? Entschuldigung, wenn ich es so deutlich formuliere. Mit was für einer heiligen Ehrfurcht müssten wir dann unser Leben auf dieser Erde gestalten? Als Bürger des Himmels. Wissen, wir tun immer so, ha ja, der Himmel, da komme ich mal nach später. So wird gedacht, aber jetzt hier. Wissen, das ist der Fehler. Hier haben wir etwas, wie soll ich das nennen? Eine Überbetonung von 1. Petrus 1, Vers 4 vielleicht. Weil dort ist etwas Wunderbares. Bloß darf man das nicht einseitig als Einziges sehen. Dort heißt es, dass wir ein unvergängliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbe im Himmel haben. Wir werden natürlich die Herrlichkeit in unbeschreiblicher Weise erleben, wenn wir im Himmel sind. Aber jetzt schon ist ein Stück vom Himmel in mir. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Reich Gottes ist in mir. Und ich bin in die himmlischen Orte versetzt. Das heißt zu Deutsch, ich bin jetzt immer im Doppelzustand. Also muss ich jetzt hier, das ist mein Verständnis, und wer sagt, dass er hier nicht versagt, der möge zu mir kommen. Ich höre dann gern, was er mir sagt, was ich tun muss, dass mir es auch so geht. Aber wisst ihr, hier ist die himmlische Welt unterentwickelt bei uns. Geht es euch nicht so? Lebt ihr wie Himmelsbürger? 2. Korinther 5,1. Wisst ihr, es muss gar nicht schlimm sein. Ich rede jetzt gar nicht von offener Sünde. Wie ist das, wenn deine Frau zu dir sagt, vor den Kindern, iss nicht so viel? Kennt ihr das? Himmelsbürger. Müsst ihr das eigentlich kontrollieren? Oh, müsst ihr. Wisst ihr, ich will nur ein bisschen sensibilisieren. Wir leben hier wirklich wie die irdische, in Anführungszeichen. 2. Korinther 5,1. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht. Johannes 14 sagt, der Jesus geht in den Himmel, um uns eine Stätte zu bereiten. Es wird herrlich sein, da wird jeder von uns Wohnungen haben. Es wird unbeschreiblich herrlich sein, der Gegenwart Jesu, aber jetzt sind wir auf der Erde. Aber trotzdem schon ein Stück von dem, was mal kommt, ist in uns. Das ist der Grund, warum die Märtyrer überlebt haben, warum sie geistlich überlebt haben, warum sie durchs Märtyrium gegangen sind. Ich habe die Märtyrer studiert. Wo ich da angefangen habe, die Märtyrer zu lesen, mir hat das gegraut. Ich habe gesagt, würdest du das aushalten? Wir haben es ausgehalten. Wisst ihr warum? Christus in ihnen, ein Stück vom Himmel war in ihnen. Sie haben gewusst, es kommt nur ein Übergangsschritt. Johannes 3, 27. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei, denn es ist ihm vom Himmel gegeben. Das ist die Frage der Vollmacht. Gott gibt. Wir tun, darf ich mal ungeschützt sagen, wie wenn die Ausbildung geben würde, wie wenn meine natürliche Intelligenz geben würde, meine Redefähigkeit. Die Bibel sagt, Gott gibt. Das heißt, jede echte Berufung kommt vom Himmel. Und Gott hat meistens mehr Zeit wie wir. Manchmal musst du warten, bis das ausreift. Und ich habe jetzt festgestellt, wenn man ehrlich vor Gott ist, alle Beteiligten, dann irgendwann kommt es hervor. Zu mir hat mein alter Bruder gesagt, weißt du, ich habe mich beschwert wegen meiner Berufung, mir ging alles viel zu langsam. Das ist auch heute nur so, mir geht alles zu langsam. Und ich habe jetzt festgestellt, dass es mehr Gläubige gibt wie mich, denen es auch zu langsam geht. Und der Bruder hat zu mir gesagt, Karl Hermann, sei kein Narr. Ich weiß nicht mehr, wie er es genau formuliert hat, aber ich sage es mal so, wie es bei mir ankam. Öl, der Heilige Geist, wenn man das Öl ins Wasser gießt, ist nur eine Frage der Zeit, dann kommt das Öl an die Oberfläche. Wie lang Gott braucht oder wie lang Gott verordnet, bis das Öl sichtbar ist, das ist sein Problem. Und zwar, das ist seine Souveränität, wenn er sagt, jetzt soll es geschehen. Wisst ihr, wir müssen dem uns unterwerfen. Wir dürfen nicht beginnen, menschlich, irdisch zu wursteln, sondern wir müssen nach den biblischen, himmlischen Grundsätzen handeln. Und dann ist oft so, der eine fasst die Bibelstelle so auf, dann wird die Richtung geschaffen, der andere fasst eine andere Stelle anders auf. Wisst ihr, das ist alles subjektiv, was wir Menschen empfinden. Aber etwas ist klar, Gott selber bevollmächtigt. Und wenn wir in Ruhe warten, bis Gott bevollmächtigt, dann merkt es der Letzte, dann brauchen wir keine Werbung machen. Wisst ihr, das ist nämlich der Unterschied. Hebräer 12, 23. Da redet die Bibel von einer Festversammlung der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Da gibt es eine Festversammlung. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich bin mal gespannt, wie das sein wird. Eine Festversammlung. Wenn ich es richtig sehe und richtig verstehe, wohl jetzt schon. Man sagt, ja, gehört auch dazu. Nur sind wir nicht direkt dabei, wir sind nur im Ausland. Wisst ihr, wir sind noch im Ausland. Aber ein Teil von uns ist oben, aber noch sind wir im Ausland. Wären wir jetzt schon tot, oder auferstanden, dann wären wir bei der Festversammlung. Ein Stück von der Festversammlung sieht man in Offenbarung 7, Vers 14, wo die Gewaschenen durch Jesu Blut unterm Thron Gottes sind und herrlich. Könnt ihr in Ruhe nachlesen. Das heißt, die Zukunft wird herrlich sein. Wisst ihr, wenn ich Offenbarung 21 und 22 lese, wo die Bibel sagt, dass Gott selber alle meine Tränen abwischen wird. Muss ich mir vorstellen. Das ist dann nicht wie jetzt, dass ich im Glaube das erlebe, dass ich im Glauben, in kindlichem Glauben das fasse, dann kommt meine Seele auch zur Ruhe, sondern dann ist es Realität. Das ist Realität. Wir sind in der Gegenwart Gottes, das kann man sich nicht vorstellen. Wie das sein wird, ich verstehe es nicht. Und dann sagt Thessalonicher 4, ab 13 bis 18, sagt bezüglich der Wiederkunft, tröstet euch mit dieser Tatsache, dass er kommt, um euch zu holen. Tröstet euch, dass er kommt. Das ist ein ungeheuer wichtiger Gedanke, dass wir uns gegenseitig trösten. Er kommt ja, dann ertragen wir es, was hier läuft. Und in Sacharja 14, Vers 6, sieht man, wenn er kommen wird, dass er sichtbar nach Israel auf den Ölberg kommen wird. Der Ölberg wird sich spalten abends. Und dann wird das tausendjährige Reich, die vierte Erscheinungsform, wird anbrechen. Und dann kommt immer die Frage von den neunmal Gescheiden, er kommt mit seinen Heiligen, sagt, ja, aber es gibt auch eine Stelle, wo es heißt, er kommt mit seinen heiligen Engeln. Und da kommt die Frage, sind die Gläubigen dann auf der Erde? Sind es bloß Auserwählte, die über 10 Städte gesetzt sind? Wo sind die anderen Gläubigen? Da muss ich ehrlich sagen, wisst ihr, es gibt Dinge vom Himmel, die wissen wir nicht. Die hat uns Gott nicht gesagt, dann müssen wir still sein und dürfen nicht spekulieren. Sondern müssen uns freuen und sagen, es wird so herrlich sein. Und wenn Leute glauben, dass im Himmel langweilig sein wird. Du wirst, wenn der Himmel für uns abbricht, reell, wirst du Überraschungen erleben. Du wirst Dinge sehen, die kannst du dir nicht einmal vorstellen. Ich weiß nicht, ob wir die ganze Zeit der Ewigkeiten der Mund zukriegen vor Staunen, das weiß ich nicht. Aber wenn es etwas, ein krasses Gegenteil gibt von langweilig, dann hier im Himmel. Wir werden zum Beispiel uns kennen, aber wir werden geschlechtslos sein. Die Bibel sagt, ihr seid wie die Engel im Himmel. Ist klar, da gibt es auch keine Eifersucht, da gibt es gar nichts mehr, da ist alles normal. Wir werden herrliche Wesen sein, ohne Krankheit, ohne alles, bei Gott in der Gegenwart.
Jetzt sagt die Bibel, das ist ja das Wichtige, wenn das wirklich so ist, wenn das so herrlich ist, wenn es diese drei Himmel gibt, wenn die auf uns einwirken und wenn wir schon ein Stück dorthin versetzt sind, wenn es einmal herrlich sein wird, was ist dann Praxis? Und dann sagt der Herr Jesus ganz nüchtern, Matthäus 6,20, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Vorher sagt er, sammelt euch keine Schätze auf Erden. Die Motte, der Rost, die fresset es, die macht es kaputt. Ich habe einen kleinen Autounfall gehabt, und zwar, ich bin nicht schuld, sondern mir hat jemand, beim Parker hat er die Nase rausgestreckt in die Hauptverkehrsstraße. Ich habe nicht immer gemerkt, dass der die Nase vorstreckt, weil der hat sie erst vorgestreckt, wo ich schon fast an ihm vorbei war. Dann hat er mir halt ein Stück Tür und ein Stück Kotflügel reindrückt. Das fährt, gell, der hat keinen großen Schaden, bis ich das zum Reparieren bringen kann. Es geht jetzt nur 3 Tage. Bevor ich Mittwoch Hohe Kräte gehe, tue ich es fort. So habe ich es ausgemacht mit denen. Jetzt bin ich völlig baff gesehen. Wenn ich jetzt gucke, was da Rost schon dran ist, an der Stelle, wo es da gedrückt hat, dann ist das doch ein Schrott. Nach so kurzer Zeit, so brutaler Rost. Wisst ihr, das ist die Erde. Die Erde, die ist vergänglich. Wisst ihr, ich habe ganz viele Dinge, die liebe ich heiß und innig. Das darf der glauben. Ich liebe eine Tasse heiß und innig, ich liebe einen Teller heiß und innig, ich liebe ein bestimmtes Messer. Ich habe ein Messer gehabt, so habe ich selten was geliebt. Weil du Karotte mit diesem Messer, wenn du dir etwas hast angeschnitten, wo hart war, nichts hast so schnell schneiden können wie dem Messer. Ja, jetzt war das Messer zu oft in der Spülmaschine, ist auch schon 30 Jahre alt. Jetzt wackelt der Griff, jetzt kannst du mit dem Messer nichts mehr schneiden. Du kannst schon noch, aber jetzt musst du mit deinem Daumen den Druck, den es natürlich hatte, ersetzen. Wisst ihr, jetzt ist das Wunderbare vergänglich. So geht alles kaputt. Vorgestern habe ich eine Schüssel mit jener Glas geschrottet. Ich habe nicht mal gern, dass die wegen sowas kaputt geht. Für mich war das läpprig. Gell, und so ist es. Viele Dinge, die uns auch lieb sind, die werden alle weg sein. Warum geht bei mir alle Anzüge, die ich liebe, warum geht die alle in der Hosentasche kaputt? Weil ich dauernd das Taschentuch raushole, ist mir auch klar. Das ist alles vergänglich. Wisst ihr, wir leben, wie wenn das alles in der Ewigkeit wäre. Wie ich mit dem Anzug in die Ewigkeit gehe, so leben wir. Statt dass wir normal leben und sagen, das hier ist alles vergänglich. Lass uns die Erde gebrauchen, als gebrauchten wir sie gar nicht. So sagt 1. Korinther 7. Und lass uns bewusst sein, ein Teil von uns ist im Himmel. Und jetzt suche ich Schätze für die Zeit, wenn ich dort bin in dieser Wohnung. Und die Erde, die wirklich ab nach bestem Wissen und Gewissen. Aber ich mache nicht diese Erde zum Ersatzhimmel. Das ist mein Problem. Ich sehe das bei mir, ich sehe das bei vielen. Sie machen die Erde zu einem Ersatzhimmel. Und darum hat der Herr Jesus die Himmelreichsgleichnisse, zum Beispiel in Matthäus 13, 44 und folgende gesagt, und sagt, das Reich Gottes oder das Reich der Himmel ist ein verborgener Schatz im Acker. Wenn du den ausgräbst und findest, dann verkaufst du alles andere. Ich habe ein Problem, mir ist alles klar, und warum tue ich es nicht? Wisst ihr, selbst wenn euch jetzt alles klar ist, warum tut ihr es nicht? Das ist ein Problem. 1. Petrus 1, 4 bis 9 haben wir vorher gesehen, der Zugang. Hebräer 10, 19 haben wir gelesen, wie der Jesus den Zugang geschaffen hat. Wisst ihr, das ist ja auch das Herrliche, die Dämonen sind ja da, immer Gürtel um die Erde rum. Aber der Jesus hat einen Gang geschaffen, Hebräer 10, 19, das ist wie ein Gang, wie ein Durchgang, wie das ist einfach eine freie Bahn. Wir können ohne das Finsternismächte uns hindern können in die Ewigkeit. Wir brauchen uns mit den Finsternismächten gar nicht beschäftigen, sondern wir haben freie Bahn, zu ihm zu gehen. Und er wird mit denen fertig. Wisst ihr, da ist Herrlichkeit. Aber die Bibel sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, gehört er dazu, so wird euch das Irdische alles gegeben werden. Wisst ihr, wer glaubt denn das? Unser Problem ist, dass wir das, was in der Bibel steht, nicht glauben. Wir leben, wie wenn die Erde eine Ersatzwelt wäre für die himmlische Welt, wie wenn hier der Himmel wäre, weil wir nicht glauben, was die Bibel über den Himmel sagt. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Wir glauben nicht, was die Bibel über den Himmel sagt. Oder zumindest leben wir so, als wäre es nichts. Und doch sagt in Epheser 2, Vers 6 der Paulus, wir sind versetzt in die himmlischen Regionen. Wisst ihr, jetzt kommt das Problem. Das Himmlische und das Zeitliche, sagt die Bibel ganz klar, sind zwei verschiedene Ebenen. Zum Beispiel das Himmlische spürst du nicht. Darum bin ich immer ganz skeptisch, wenn mir Gläubige vor gewaltigen Gefühlserregungen in geistlichen Dingen vorschwärmen. Dann muss ich immer sagen, Entschuldigung, das Irdische spürst du. Aber das wahre Geistliche hat Auswirkungen auf mich innerlich von einer ungeheuren Intensität. Das sind auch gewaltige Kräfte, aber ich spüre sie körperlich nicht. Das ist ein Riesenproblem. Ich spüre sie innerlich, aber nicht körperlich. Das heißt, ich bin in die himmlischen Hörter versetzt. 2. Timotheus 4,18, da sagt Paulus, was seine große Hoffnung ist in diesem mörderischen Kampf, ist ja sein Testament. 2. Timotheus 4, der Herr wird mich von jedem boshaften Werk erlösen, das ist hier auf der Erde, und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist doch die große Hoffnung. Herr, du bringst mich auf dieser Erde durch, ob du viele Jahre vortragst oder wenige, das weißt du sowieso nicht. Er bringt mich durch und wird mich hineinretten in sein Reich. Das ist doch die große Hoffnung. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, Hebräer 3,1, übrigens an der Stelle, wo ich jetzt lese, steht immer überhimmlisch. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Christus Jesus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat. Wisst ihr bloß so viel zu der Theorie, dass der Hebräerbrief nicht an Gläubige geschrieben sei, sondern an Juden, die nicht gläubig sind. Entschuldigung, heilige Brüder, das sind die Wiedergeborenen, die heiligen Brüder, teilhaftig der himmlischen Welt. Das ist Herrlichkeit. Und jetzt sagt die Bibel hier, du hast eine himmlische Berufung, du hast etwas, wo Gott dich ruft. Wisst ihr, und ich sage es nochmals. Ich selber bin erschüttert, wenn ich das so zur Kenntnis nehme. Wenn ich jetzt ein Lexikon aufschlage und über den Himmel lese, dann nehme ich das alles zur Kenntnis, das ist wunderbar. Wenn mir bewusst wird, da ist ja was, was gar nicht in den Lexika steht. Es gibt Dinge, die stehen da nicht. Sondern es gibt Dinge, die muss man einfach geistlich durch die Schrift erschließen. Wenn die Bibel sagt, suche du jetzt im Kolosser 3, was oben ist, weil die Wirklichkeit ist ein Teil von dir oben. Du gehörst zu dieser himmlischen Welt, nicht zu dieser irdischen. Und jetzt sage ich es mal in meine Worte, mach nicht die Welt und das Irdische zum Ersatzhimmel. Sondern das, deine Perle, dein Kleinod, dein Kostbares ist, was in dir ist durch der Herr Jesus. Dass Christus in dir ist, das ist die Kostbarkeit auf dieser Erde. Und diese Kostbarkeit wird dann völlig sichtbar werden, wenn dein irdischer Körper bei der Auferstehung abfällt und du keinerlei Beschwerde mehr haben wirst. Du wirst völlig gesund sein, du bist nach Geist, Seele und Leib völlig wiedergebracht. Das ist herrlich. Wenn ich das alles richtig verstehe, dann meint der Paulus und dann meinen die Apostel und dann meint die Bibel und dann meint Gott und dann meint hier auch der Heilige Geist bei der Inspiration der Bibel, dass wir uns dieser himmlischen Welt voll bewusst sein sollen, dass wir die himmlische Welt, so wie es die Bibel uns darstellt, ernst nehmen sollen und dass wir ernst nehmen sollen, dass wir in die himmlischen Orte versetzt sind und dass wir uns bewusst sind, wenn wir nur in den Niederungen bleiben oder nur im Äther, ihr wisst, was Äther ist, im Äther sind die Dämonen, dass wir dann der Finsternis in die Falle laufen. Wenn wir aber das ernst nehmen, dass wir in die himmlischen Orte versetzt sind und durch das Blut Jesu Christi, diesen kostbaren Weg gehen, direkt in die Gegenwart Gottes, dann können wir auf dieser Erde leben, wie wenn hier schon der Himmel wäre. Wer sehnt sich da nicht danach, oder? Wenn ein Paulus so enttäuscht war von diesem Leben und von seiner eigenen Natur, dass er schreien musste, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Er hat nach der Auferstehung geschrien. Wie viel mehr wir? Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du in deinem Wort uns einen Blick hinter die Geheimnisse auch des Reiches der Himmel tun lässt. Und dass wir sehen, dass es einen Ort gibt, wo nur du und der Vater im Himmel waret, nie ein anderes Wesen, nie jemand, sondern du und der Vater allein. Dass es aber auch einen Himmel gibt, wo die Engel, wo Gerichtsverhandlungen stattfindet, wo selbst der Teufel noch Zugang hatte. Und dass es einen Teil des Himmels gibt, wo wir in der Atmosphäre, im Äther angegriffen werden von den Finsternismächten. Und dass wir hier auf dieser Erde einfach leben, in einer sichtbaren Welt, ohne oft zu ahnen, was die unsichtbare Welt dahinter bedeutet. Und dass du uns so klar sagst, wir sollen mit dir wirklich an dem Ort sei, wo du bist. Wir sind mit dir auferstanden und das hilft, dass unsere Herzen beginnen, sich an dem zu freuen, was in uns ist durch dich. Dass diese Errettung, dieses Pfand, dass der Heilige Geist in uns ist, dass wir mit dir Verbindung haben und in die himmlischen Orte versetzt sind, dass wir dann auch beginnen, in dieser anderen Welt konsequent zu leben und der Himmel dort suchen, wo er wirklich ist, wo du bist. Das heißt, Christus in uns, in dir und dann in der frohen Erwartung einst in der Ewigkeit. Gib uns einfach Gnade, gib uns geöffnete Augen, dass wir alles so sehen, wie es ist, dass wir die Konsequenzen ziehen und der Himmel nicht mehr auf der Erde suchen. Amen.